Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist Laura Zahneff bei uns zu Gast. Sie arbeitet als Digitaltrainerin in der Agentur von Daniel Wolf und hat zudem einen Lehrauftrag in der Hochschule München, wo sie zu KI-Themen unterrichtet. Wir reden unter anderem über Lauras beruflichen Werdegang und wie sie zu ihrem Beruf als Digitaltrainerin gekommen ist. Dabei erzählt Laura über ihren Berufsalltag, der vor allem aus dem Besuch von Schulen und der dortigen Aufklärung über Social Media bei Jugendlichen und Kindern besteht. Des Weiteren gibt sie einerseits konkrete Tipps für Eltern, berichtet aber auch aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen, die sich ihr anvertrauen und ihr ihre Erlebnisse mit Social Media schildern. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich, wie sehr Laura sich in die Jugendlichen und Kinder hineinversetzt und dabei eine so wertvolle Aufklärungsarbeit in Bezug auf Social Media leistet. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für alle interessierten Eltern und Jugendlichen ein paar neue Aspekte im Umgang mit Social Media bei Kindern und Jugendlichen erläutern konnten. Uns hat dieser Podcast noch einmal verdeutlicht, wie wichtig gerade in dieser Zeit dieses Thema ist. Und auch das gemeinsame Sprechen über Social Media. Vielleicht wird der ein oder andere durch diesen Podcast nun auch inspiriert, sich als Digitaltrainer ausbilden zu lassen. Der Bedarf ist ganz klar vorhanden. Viel Spaß beim Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Heute haben wir Laura Zahneff bei uns zu Gast. Und zwar bin ich auf sie gestoßen über Daniel Wolf. Den hatten wir, glaube ich, im September bei uns im Podcast. Der ist Digitaltrainer und hat auch eine eigene Agentur dafür sogar gegründet. Da ging es auch schon um Social Media, Handynutzung und so weiter. Und dass halt darüber in Schulen aufgeklärt wird. Und dann hatte ich ihn gefragt, ob er noch jemanden kennt oder wüsste, der mir zu Social Media und deren Auswirkungen bei Jugendlichen was sagen kann. Und dann hat er die Laura empfohlen. Und genau, und jetzt haben wir gesagt, gut, dann machen wir mit Laura auch mal einen Podcast und hören, was sie so zu sagen hat. Und es wird bestimmt interessant. Genau, Laura, stell dich einfach gerne mal vor, was du so machst, was dich überhaupt dahin gebracht hat zu dem Thema. Ja, kannst gern starten.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute in eurem Podcast zu Gast sein darf. Freue mich sehr drauf, bin gespannt auf unser Gespräch. Und ja, mein Name ist Laura, ich bin im Team von Daniel Wolf und bin jetzt inzwischen seit knapp 4 Jahren als Digitaltrainerin an Schulen unterwegs. Heißt, ich bin ja an allen verschiedenen Schularten, also heißt von Grundschulen bis weiterführenden Schulen, zum einen in Schülerworkshops mit den Kindern und Jugendlichen in der Zusammenarbeit, gebe aber auch Lehrerfortbildungen und Elternabende zum Thema Smartphone, Internet, Social Media, KI, alles was so zur digitalen Lebenswelt unserer heutigen Zeit dazugehört. Habe außerdem einen Lehrauftrag an der Hochschule München, wo ich einen Einstiegskurs zum Thema KI auch gebe, was natürlich auch in den Schulen immer mehr Einfluss und einen Einstieg nimmt. Und seit jetzt auch schon knapp 2 Jahren biete ich auch 1:1 Familiencoachings an, weil das auch einfach so aus meiner Arbeit heraus entstanden ist und ich gemerkt habe, okay, da ist ein großer Bedarf auch da in so einer Einzelbegleitung und Unterstützung sehr groß. Habe dann noch eine Ausbildung zur Kinder-, Jugend- und Familiencoachin gemacht und bin auch jetzt eben gerade erst wieder aus so einem Coaching rausgekommen und es macht mir auch total Spaß, weil da kann man noch mal ein bisschen enger mit den Familien zusammenarbeiten. Ja, das ist so das, was ich aktuell mache.
Ja, klingt super spannend. Und hast du vorher was anderes gemacht? Also wahrscheinlich ja schon, ne? Und bist du dann auf das Problem Social Media irgendwie so ein bisschen getroffen oder genau?
Ja, also ich hatte im Studium schon so einen leichten Fokus auf IT und bin dann danach bei Microsoft in Wien eingestiegen, habe dort gearbeitet und habe dort, hatten wir im Jahr, ich glaube es waren so 2 oder 3 Tage immer zur Verfügung, in denen wir soziale Projekte machen konnten. Also da haben wir sozusagen frei bekommen und konnten etwas für einen guten Zweck tun. Und da war ich an Schulen und habe dort mit den Kindern schon so ganz oberflächlich so Safer Internet Tage durchgeführt. Und da ging es aber noch, damals war Social Media noch nicht so groß, da ging es noch eher so um Themen, was ist ein sicheres Passwort und solche Sachen, ja, aus heutiger Sicht sehr harmlos alles. Und habe aber auch da schon mitbekommen, dass da total der Bedarf da ist, weil die Schulen mich immer wieder kontaktiert haben, gefragt haben, ah, kannst du wiederkommen, kannst du es mit den anderen Klassen auch machen? Und die Lehrer bräuchten ja sowas auch mal und so. Und war dann viele Jahre in der IT, dann auch bei einer IT-Beratung und dann nach Jahren irgendwann gemerkt, dass mich das nicht wirklich erfüllt und ich was anderes machen möchte. Und habe es überlegt, was hat mir so richtig Spaß gemacht die in den letzten Jahren. Und da sind mir diese Tage an den Schulen wieder eingefallen und ich dachte, hey, das war eigentlich so cool und ist auch so wichtig und wertvoll. Und habe angefangen zu recherchieren, festgestellt, dass ich diese Thematik eigentlich nur verhärtet hat und noch viel, viel größer heute ist, als sie es damals war. Und habe dann so, ja, bin so auch auf den Daniel Wolf gekommen und habe mit ihm dann angefangen zusammenzuarbeiten. Er hat mich ausgebildet und bis ich dann, ja, da komplett Vollzeit auch mit eingestiegen bin. So kam das.
Ja, herzlich willkommen dann auch von mir, Laura. Das ist alles super spannend. Ich freue mich auch auf den Podcast mit dir. Kannst du denn mal ganz kurz noch sagen, wer bucht dich denn dann eigentlich? Also sind das dann wirklich die Schulen, die Lehrer, das Ministerium oder die Kindergärten? Wer kommt da auf dich zu direkt?
Es sind die Schulen selbst. Meistens sind das entweder die Schulleitungen oder Schulsozialarbeiter. Manchmal sind es auch die Elternbeiräte oder es kommen die Eltern auf mich zu und leiten mich dann an die Schulleitung weiter. Heißt, die tatsächliche Buchung läuft dann auch über die Schule ab. Die Finanzierung geht über die Schule oder eben auch wieder Fördervereine, Elternbeiräte. Manchmal wird das auch aufgesplittet. Gibt auch immer wieder Förderprogramme vom Staat. Also hier in Bayern gibt es ja auch so ein paar Programme, wo man Töpfe hat, über die Schulen das dann auch abrechnen können. Und ja, genau, die fragen dann an. Mhm. Dann schauen wir, welche Klassen, wie viele Workshops, mit Elternabend oder ohne. Und dann stellt sich das Paket zusammen und dann komme ich dafür einen Tag.
Naja, sehr spannend. Weil ich musste gestern schon an dich denken. Meine Tochter kam gestern nach Hause, die ist in der dritten Klasse und sagte, du Mama, ich habe jetzt ein neues Unterrichtsfach. Und dann dachte ich, ja, was denn? Ja, Medienkompetenz. Ja, also fand ich echt gut und hat sie kurz erzählt und meinte, ja, das Stichwort Medien stand an der Tafel und alle mussten halt dazu was sagen. Ich fragte mich dann halt aber, wo kriegt die Lehrerin, die das jetzt macht, ihre Kompetenz her, ne? Also, naja, ist, also weißt du, werden die dafür ausgebildet? Haben die da extra Weiterbildung für oder ist die halt jung und weiß da, was sie macht? Also ich finde das super, dass das jetzt angeboten wird.
Vor allem schon ab der dritten Klasse. Das ist schon toll, ja.
Und um nochmal genau, was sie da macht, ist auch die Frage, so in den Grundschulen ist ja wahrscheinlich auch vielleicht auch diese, erstmal, dass überhaupt jemand da ist, der eben über diese Medien spricht und dass eben Kinder sich vielleicht auch dann anvertrauen können oder so. Da hatte Daniel Wolf auch einige für mich schockierende Geschichten so ein bisschen erzählt. Wie ist das da bei dir? Also bist du auch eher in Grundschulen oder eher bei Jugendlichen so unterwegs? Gibt es da auch so Sachen, wo du sagst, meine Güte, das hat sich in den letzten Jahren auch einfach verändert? Also vielleicht so ein bisschen die Härte der Problematik oder die Geschichten, die erzählt werden.
Es hat sich in der Tat selbst in den letzten 4 Jahren, die ich das jetzt mache, stark verändert. Ich habe nämlich am Anfang war es eine Ausnahme, wenn ich mal an der Grundschule war. Da war ich überwiegend an weiterführenden Schulen und jetzt bin ich überwiegend an Grundschulen. Also da merke ich schon eine starke Entwicklung. Einfach aus dem Grund, weil die Kinder in einem immer jüngeren Alter ihr erstes Smartphone bekommen. Heißt, in den 4. Klassen haben meistens schon die Hälfte oder über die Hälfte der Kinder in der Klasse ein eigenes Smartphone. Und da geht es natürlich dann auch schon los, ne? Und spätestens dann sollte aus meiner Sicht auch die Aufklärung starten, die Sensibilisierung losgehen. Im besten Fall natürlich noch davor, ja. Deswegen toll, dass ihr das jetzt in der 3. Klasse schon als Schulfach habt. Ich finde, das ist nicht zu früh. Ganz im Gegenteil, genau da muss es losgehen. Ich habe auch schon vereinzelt Elternabende in Kindergärten gehabt, weil auch da das schon Thema ist. Und wir haben jetzt in unserem Team beim Daniel Wolf auch inzwischen zwei Kolleginnen, die sich gerade eben besonders mit dem ganzen Thema Frühpädagogik befassen, heißt wirklich auch dem Kita-Alter und sich darauf
und jetzt findest du das denn insgesamt trotzdem zu früh in der vierten Klasse? Also klar, müsste Prävention gemacht werden, aber findest du zu früh, dass sie mit in der vierten Klasse ein Handy bekommen?
Ah, das schon, ja. Okay. Ja, definitiv, ja. Also ja. Ich finde das wirklich zu früh. Aus meiner Sicht, in der Grundschule sollten die Kinder noch kein eigenes Smartphone besitzen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem schon mit Medien in Berührung kommen. Ganz im Gegenteil, ja. Die sind meistens eh dann schon am Tablet und auch am Handy von den Eltern. Ja. Aber ein eigenes Smartphone in der Grundschule, davon würde ich definitiv abraten, ja.
Und auf diesen Elternabenden dann quasi, macht ihr da auch so Aufklärung oder was sind so, sage ich mal, so die typischen Sätze oder die typischen Tipps, die du da so gibst vielleicht? Mhm. Und haben die Eltern auch, was für Fragen haben die Eltern? Das würde mich mal interessieren. So, also gibt es bestimmt ja auch so zwei Lager. Die einen sagen, ja, was soll das hier eigentlich? Und die anderen sind sehr besorgt, oder?
Ja, in den Elternabenden versuche ich in erster Linie den Eltern mal so die Sicht, die Brille der Kinder aufzusetzen und auch zu zeigen, wie die Kinder diese einzelnen Apps und Plattformen wahrnehmen. Denn klar, wir Erwachsene kennen WhatsApp auch sehr gut und oftmals stufen Erwachsene und auch Eltern WhatsApp als sehr harmlos ein, erstmal in erster Linie, weil man kennt es halt als Messenger-App. Ja, man denkt sich, gut, was soll da schon schiefgehen? Die Kinder können halt miteinander schreiben, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ja, können sie sich auch ein bisschen austauschen, warum nicht? Inzwischen ist aber WhatsApp viel mehr als nur ein Messenger, also ich würde es schon fast als Social-Media-Plattform auch einstufen, spätestens seitdem es jetzt die Kanäle gibt, auf denen man sich sämtliche Videos anschauen kann. YouTube-Links lassen sich aus WhatsApp heraus öffnen, ohne dass man überhaupt die YouTube-App installiert haben muss. So kommt man auch um Zeitlimits und so weiter drumherum. Dann auch da das Thema KI in WhatsApp ist ja inzwischen auch der Meta-AI-Chat automatisch mit integriert. Heißt, ich habe es jetzt schon öfter erlebt, dass Kinder im Grundschulalter zu mir sagen, dass sie ihr Smartphone am liebsten verwenden und am meisten verwenden, weil sie mit ihrem neuen besten Freund auf WhatsApp chatten wollen. Und als ich das so das erste Mal gehört habe, meinte ich so erstmal so, wie, was meint ihr neuen besten Freund? Dann dachte ich vielleicht, naja, Schulwechsel und so, ne? Und dann haben die gemeint, nein, mit dem blauen Kreis, mit Meta-AI. Ja? Und da ist es mir erst so richtig bewusst geworden und habe so gedacht, oh wow, okay, ja klar, das ist logisch. Auch darauf kommen die und probieren das aus. Und die Kinder beschreiben diesen Chat deswegen als besten Freund, weil sie sagen, der ist immer für mich da. Der antwortet sofort. Ich muss nicht warten, bis ich eine Antwort bekomme. Bei meinen echten Freunden dauert das manchmal Stunden oder sogar Tage, bis ich eine Antwort bekomme. Und der weiß immer alles. Also jede Frage, die ich habe, kann dieser Chat für mich beantworten. Und es wirkt für die Kinder wie eine Art Bezugsperson. Ja. Und das sind einfach so Themen, die kommen dann dazu, ganz zu schweigen von Cybermobbing, wo ich leider auch hunderte Erfahrungen, Geschichten erzählen könnte, was mir auch Kinder und auch Eltern erzählt haben, was ich an Schulen auch mitbekommen habe. Und das sind einfach so Sachen, die hat man als Eltern vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm. Mhm. Jetzt wäre nur mal Thema WhatsApp. Dasselbe TikTok, ne, das haben viele schon mal gehört und denken dann, naja, da tanzt man ein bisschen und sind so lustige Videos. TikTok ist aber auch deutlich mehr als das. Gibt's viele, viele andere Inhalte eben auch zu sehen. Heißt, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, also ich versuche den Eltern erstmal so zu zeigen, was eigentlich inzwischen alles so auf diesen Plattformen passiert, was die Kinder dort sehen können und auch sehen. Zum anderen geht es mir natürlich auch darum, konkrete Handlungsempfehlungen, Tipps und Tricks mitzugeben. Heißt ja, was kann man als Vorbereitung machen, bevor das Kind ein erstes Smartphone bekommt und was sollte man tun, wenn das Kind auch schon ein Smartphone hat?
Was sagst du dann so konkret zu den Eltern? Also
ja, also es kommt dann immer ein bisschen drauf an, ob ich an der Grundschule bin oder weiterführenden Schule, ob die Kinder schon eins haben oder nicht. Aber ja, ich sag immer, versuch das so lange wie es geht erstmal rauszuzögern, in erster Linie. Ja, und wirklich zu hinterfragen, gerade auch im Grundschulalter, muss das Kind überhaupt ein Smartphone haben? Ja, was gibt's für andere Alternativen? Und
aber was heißt denn bei dir so lange wie möglich? Was würdest du denn sagen? Weil ja, eigentlich ist ja immer diese Deadline, okay, weiterführende Schule, 5. Klasse, alle brauchen ein Smartphone.
Also ich sag
12. Wo auch immer das Gesetz gemacht wurde.
Ja. Ja, das ist wirklich, fühlt sich an wie so ein nicht festgestelltes.
Und wenn man es nicht macht, dann gehört man ja irgendwie immer nicht dazu, ne?
Ja, das ist tatsächlich eher das Problem, dass dann spätestens ab der 5. Klasse man das halt schwer noch mit den Kindern irgendwie zusammenkommt, ja, und der Druck auch immer größer wird. Auch dann, da muss ich sagen, oder auch als Tipp, was ich den Eltern mitgebe, schließt euch zusammen. Ja, versucht, so früh es geht, miteinander zu sprechen, gerade auch an den Grundschulen, wenn dann der Übertritt in die weiterführende Schule ansteht, gleich beim ersten Elternabend dieses Thema ganz oben auf die Agenda schreiben. Ja, wie wollen wir hier auch in der Klasse mit Smartphones umgehen? Haben eure Kinder schon eins oder nicht? Wenn es viele noch nicht haben, dann umso besser. Ja, dann auch besprechen, okay, wollen wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir eben erst ab der 6. starten zum Beispiel. Ja. Ich war auch schon an Schulen, die solche Regeln festgesetzt haben. Das sind nicht viele. Also es waren bisher 2, die ich erlebt habe, aber die wirklich gesagt haben, dass es bei denen Grundvoraussetzung ist, um überhaupt an diese Schule aufgenommen zu werden, dass sich die Eltern committen und sagen, unser Kind kriegt erst ab der 6. Klasse ein eigenes Smartphone.
Ah, cool.
Ja,
cool.
Und erlebst du einen Unterschied? Ich sage jetzt mal, ich gehe eher auf Social Media ein, aber das ist mit dem Smartphone ja auch mehr. Zwischen Jungen und Mädchen, also dass Mädchen ja wahrscheinlich empfänglicher sind für all die Probleme und als Jungs oder siehst du bei Jungen anderes, was
das ja, also sowohl Mädchen als auch Jungs sind sehr fasziniert vom Smartphone. Also da so generell, was Thema Smartphone betrifft, sehe ich keine Unterschiede. Die wollen es alle unbedingt haben. Sehr meistens gibt es so manchmal ganz paar Ausnahmen. Aber es unterscheidet sich dann eher in den Themen. Heißt, die Jungs sind schon überwiegend so aufs Zocken aus. Ja, die lieben die Spiele. Brawl Stars, Fortnite, Roblox, also die sind da all in und total begeistert und fasziniert. Bei den Mädchen fängt es meistens erstmal wirklich an mit Chatten, also eben WhatsApp, dann auch Snapchat und dann geht es eher so in die Social-Media-Richtung und dann unterscheiden sich da eben die Themen, auch was die Kinder jeweils sich dann auch anschauen. Ja, also ich meine, YouTube kriegt man ja natürlich auch zu allen Interessen jeglichen Content geliefert.
Ich habe halt schon das Gefühl, also dass sie schon alle heiß sind auf Smartphone und auch, dass die Jungs eher zocken. Also ich habe 2 Kinder, mein Sohn ist jetzt schon fast 16, meine Tochter 13. Ich habe da trotzdem das Gefühl, auch wenn mein Sohn mal mehr zockt, mal weniger, da ist schon so eine Sucht bestimmt dahinter. Aber irgendwie, weil solange die Hobbys haben, in die Schule gehen, ne, man gemeinsam isst, ist das für mich okay. Bei meiner Tochter oder bei den Mädchen habe ich das Gefühl, da geht eine größere, ich nenne es jetzt mal, toxische Wirkung von aus. Auch so mehr Nachwirkung. Das habe ich bei den Jungs nicht so das Gefühl. Dass die Mädchen leiden im Prinzip viel mehr darunter, auch noch 2 Stunden, nachdem sie meinetwegen in irgendeinem Chat waren oder so. Also es nimmt viel mehr Raum ein, so insgesamt. Und das habe ich bei diesem Zocken, dann wird halt ausgestellt und dann ist man mal kurz wütend, aber das macht nicht so viel mit der Psyche, meines Erachtens. Mhm. Siehst du das auch so ein bisschen so, oder?
Ja, also was Studien besagen, ist, dass gerade wenn man sich so Depressionsraten anschaut und was das für Auswirkungen hat, und es kommt vor allem durch Social Media, ist es schon so, dass die Mädchen mehr betroffen sind als die Jungs. Gerade auch, weil ja leider eben besonders auf Social Media schon aus meiner Sicht auch sehr viel mit den Unsicherheiten von Mädchen und auch Frauen, also jeden Alters auch, gespielt wird irgendwo. Ja, also das ist nun mal einfach, damit kriegt man auch die Aufmerksamkeit der Menschen. Und ja, das ist eben da auch gerade dann auf Snapchat und TikTok sind das gerade eben so Themen und auch YouTube, so Themen wie, wie sehe ich aus, wie komme ich am besten rüber. Da fangen die Mädchen ja auch schon ein bisschen früher an, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen als die Jungs. Ja, also da geht's dann schon ein bisschen mehr drum. Ja, man möchte eben auch gut rüberkommen. Und dann gibt's alle möglichen Tipps zu Hautpflege und Schminken und Aussehen und Klamotten und. Ja, also das ist dann halt unendlich viel und das hat natürlich Auswirkungen auf die mentale Gesundheit auch.
Und würdest du sagen, dass es schon auch viel mehr Betonung auf diese Äußerlichkeiten ist? Also gut, du bist ja, glaube ich, noch viel jünger als wir, aber ich beobachte das auch. Also wenn man im Bus ist oder ich fahre in Berlin, dann sieht man die Mädchen nur noch mit den Handys. Ja, wo sie dann ja auch selber sich im Handy immer angucken, also quasi das als Spiegel benutzen. Und da denke ich immer so, man, klar haben wir früher, als wir jung waren, vielleicht auch geguckt, wie man in der Fensterscheibe aussieht, wenn man irgendwo lang ging, aber dass ich da ständig am Handy geguckt habe, wie meine Frisur sitzt, das ist schon viel, viel mehr geworden, würde ich denken, oder?
Ja, also ich staune auch immer, wenn ich an den Schulen bin, wie gut gestylt, wie krass gestylt die Mädels sind teilweise, ja. Also die kommen da in der Früh reingelaufen, als kommen die gerade aus dem vom perfekten Stylisten.
Kosmetik,
ich so denke, wow, ich glaube, ich würde das in meinem Leben so nicht hinbekommen. Eigentlich immer so, wenn ich da an meine Schminkanfänge denke. Damals ist es ja kein Vergleich. Aber klar, man lernt es halt auch in diesen ganzen Tutorials. Ne? Da wird es einem ja alles erklärt, wie man das macht, sowohl Make-up als auch Haare. Und was mir auch die Mädchen selber sagen, also auch gerade so in dem jugendlichen Alter, dass diese Verunsicherung einfach unheimlich groß ist, weil die sich zum einen eben sehr, sehr viel übers Handy eben schon auch anschauen, aber ganz, ganz viel diese Filterfunktionen auch nutzen und damit ein komplett verzerrtes Selbstbild bekommen. Heißt, die Mädels sagen selber zu mir, ja, also jetzt wirklich im realen Leben treffen. Und dann so, das ist schon so, ja, lieber nur dann doch telefonieren oder schreiben, weil dann kann man immer noch, hat man den Filter drauf, ja. Und wenn man sich die ganze Zeit, jeden Tag ständig mit so einem Filter selber sieht auf dem Bildschirm und auch nur so nach außen hin präsentiert, dann hat man natürlich eine Unsicherheit, wenn man im echten Leben aus der Tür rausgeht und weiß, na, ich habe jetzt halt nicht diesen Filter über meinem Gesicht drüber. Und ich sehe jetzt vielleicht nicht so aus, wie ich mich sonst immer darstelle. Und das erzeugt eine große Unsicherheit und kann sich dann natürlich auch in dem sozialen Verhalten stark widerspiegeln.
Und gebt ihr dahingehend dann auch Tipps oder wird mit den Eltern auch dann irgendwie ins Gespräch gegangen, was das so für Themen sind? Da denke ich schon auch, dass viele solcher Mädchen ja, haben wir nächste Woche im Podcast so auch wirklich dann so weit das treiben können, dass sie gar nicht mehr zur Schule gehen, ne? Dass sie sich so unsicher fühlen, dass sie so gar keine Identität verspüren, gar kein Selbstbild, also so eine Selbstwirksamkeit verspüren, dass sie einfach jeglichen realen Kontakt meiden. Und macht ihr dahingehend präventiv auch irgendwas oder?
Ja, ich versuche in den Workshops, die ich gerade auch mit dieser Altersgruppe halte, da die jungen Mädels und auch Jungs darauf hinzuweisen, was für Mechanismen die ganzen sozialen Medien verwenden, damit wir überhaupt uns da immer so hingezogen fühlen. Also erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, woher kommt das überhaupt, dass das nicht alles per Zufall passiert, sondern dass die Plattformen so designt sind, ja, dass das alles solche Auswirkungen auch hat und wir da immer wieder so reingehen. Heißt erstmal ja versuchen, so viel es geht, Bewusstsein zu schaffen. In solchen Fällen, wo das schon so stark ausgeprägt ist, da braucht es eine viel, viel engere Betreuung. Also da muss ich sagen, da komme ich gar nicht ran. Ich bin dann einen Tag Doppelstunde mit den Kindern, also wenn das schon so ausgeprägt ist, ja, würde ich schon sagen, okay, da muss man sich schon an anderer Stelle Hilfe holen. Und bei den Eltern ist auch das immer eine spannende Phase, weil ich immer mehr beobachte, je jünger die Kinder sind, desto mehr Kontrolle hat man irgendwo auch als Eltern, desto mehr sag ich auch, es ist wichtig, diese technischen Schutzmaßnahmen wie Apple-Bildschirmzeit, Google Family Link zu installieren und da wirklich hinterher zu sein und da auch zu schauen, okay, jetzt ist auch gut. Aber wenn die Kinder dann mal 15, 16 Jahre alt sind, ja, dann entwickelt sich der eigene Wille eben auch immer stärker. Und dann ist es schwieriger, sowas durchzusetzen. Vor allem kommen die Kinder dahinter, wie sie solche Sachen auch umgehen können. Mhm. Heißt, das ist dann so eine Phase, in der man sich von diesen Mitteln auch wieder lösen muss. Mhm. Aus meiner Sicht. Ja, also da gibt's das eine Extrem, dass man sagt, okay, man wird noch radikaler und verbietet noch mehr und reguliert noch mehr und. Dann werden sich deine Kinder
oder,
noch mehr von dir.
Ja, oder ich denke dann halt immer gut, wenn du es bis 16 nicht geschafft hast, das dann so zu vermitteln, wie sie dann damit umgehen. Ne? Und ich finde ja schon auch, sehe ich auch bei meinen Kindern, der eine ist mehr empfänglich dafür und der andere nicht. Dann denke ich, gut, dann hast du halt dann auch jetzt Pech gehabt, oder? Also ich meine, im 16-Jährigen, dem kann ich ja, da Family Link funktioniert ja gar nicht mehr.
Ja.
Nee, das finde ich auch ganz spannend. Also ich glaube, man muss einfach so eine gute Vorarbeit leisten. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hatte, oder? Aber ich denke auch so, dass eine gewisse Zeit ist halt die Erziehung irgendwie gefordert von uns. Und irgendwann ist es halt die Beziehung. Ja. Also wie zu so einem Partner. Und ich denke, das fängt spätestens mit 16 an. Da muss man einfach eine gut gebildete Beziehung haben und auch Vertrauen haben. Mhm. Und mit Kontrolle ist es dann schwierig. Und ich glaube sowieso auch, dass kontrollieren ja, aber dass die Eltern heutzutage eben auch, aber auch gar kein Vertrauen mehr in ihre Kinder haben. So, ne? Das ist auch immer so ein Balanceakt, ne? Was kontrolliere ich? Also manche reagieren ja auch mit Handy weg oder gucken sich das ganze Handy des Kindes durch. Das finde ich ist total schwierig, weil das kann ja zu ganz eher blöden Verhaltensweisen oder verständlichen Verhaltensweisen der Kinder führen, dass sie gar nichts mehr erzählen, dass sie mit ihrer Angst denn da alleine sitzen und es ändert so gar nichts. Es wird immer alles nur schlimmer.
Ja.
Und in diesem, du hast von den Coachings auch erzählt, die du machst. Das interessiert mich tatsächlich.
Ja, mich auch.
Wie ist das? Wirst du da auch dann gebucht von Familien oder und machst so ein grobes, ja, wie so ein Handbuch, Umgang mit dem Handy oder wie läuft das?
Ja, läuft immer ein bisschen unterschiedlich, aber es ist wie gesagt so ein bisschen aus der Historie entstanden, dass mich eben immer wieder Familien kontaktiert haben, die mich manchmal auch schon vor Monaten oder Jahren in einem Elternabend zum Beispiel gesehen haben und schreiben mir dann eine E-Mail und sagen, ja, damals hatte unser Kind noch kein Smartphone, aber jetzt bekommt's ein und wir wollen jetzt nochmal so einen Crashkurs oder wir wollen einfach nochmal eine Auffrischung und auch fürs Kind und worauf ist nochmal zu achten, worüber sollten wir sprechen. Also es gibt einmal so diese Anfragen und dann gibt es sehr häufig auch Familien, die mich kontaktieren, die Kinder haben, die dann jetzt so in dieses jugendliche Alter kommen und eben genau das sagen, was ich gerade beschrieben habe, dass sie mit diesen ganzen Regelungen langsam an ihre Grenzen stoßen und merken, dass es die Eltern-Kind-Beziehung belastet. Mhm. Ja, weil diese Regeln einfach nicht mehr ziehen. Wenn die 15, 16 sind, ist es eben ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Und dann läuft das so ab, dass wir in der Regel ein Vorgespräch haben, wo mir genau erklärt wird, wie gerade die Situation ist. Dann stelle ich einige Fragen, ja, um mir so ein Bild mal zu verschaffen. Und dann ist es immer ganz individuell. Also je nachdem, manchmal habe ich erstmal nur ein oder zwei, drei Sessions mit den Eltern zusammen. Meistens mache ich das online. Ich habe aber auch zwei, drei Familien, die ich auch hier in München vor Ort immer wieder treffe und da begleite. Und dass ich dann aber auch mit den Kindern ohne die Eltern auch Gespräche führe. Und gerade so bei dem zweiteren Fall, ja, wo die Kinder so im jugendlichen Alter sind, merke ich immer mehr, es ist kein Problem der Technik, sondern es ist ein Problem der Beziehung. Mhm. Oder es ist ein Thema, wenn wir es auch nicht als Problem beschreiben. Es ist kein Technologiethema, es ist ein Beziehungsthema. Ja.
Und was gibst du den Eltern so konkret für sich auch nochmal an die Hand? Was würde mich mal interessieren? Also auch den eigenen Handygebrauch, den.
Mhm. Ja, das ist immer. Du meinst den eigenen Handygebrauch von den Eltern?
Eltern,
auch?
Ja.
Ja, ja. Auch da merke ich, dass das irgendwie immer schwieriger wird. Die Eltern sagen selber immer, ja, wir sind oft ist es so, dass die im Job total eingespannt sind und selber sagen, naja, ich sitze auch einen ganzen Tag vorm Laptop und mache dann doch noch auch nach der Arbeit was am Handy und es ist ihnen selber bewusst, ja, und sie haben auch nicht wirklich Zeit, sich da jetzt mit den Kindern mehr zu beschäftigen. Und ja, das ist immer schwierig. Was macht man da? Ja, man kann jetzt nicht sagen, na ja, dann wechsel halt einen Job, ja, oder kündige halt und sei halt mal da für deine Kinder. Also das geht auch nicht. Aber trotzdem gibt es natürlich Stellschrauben, wo man immer schauen kann und unbedingt auch sollte. Was sind Räume und Zeiten und Aktivitäten, die man ganz bewusst als Familie schafft und sich Zeit nimmt und dann da auch darauf achtet, dass da alle Geräte aus sind, nicht da sind. Und diese zu erhöhen, also davon so viel es geht, Räume zu schaffen.
Und du sagtest, dass die Jugendlichen dann auch sagen, oder dass man rausbekommt, dass die Technik oder die Technologien oder die Anbieter nicht das Problem sind, sondern die Beziehung. Wie meinst du das genau? Also ich glaube, ich verstehe es, aber was sagen die Jugendlichen dir? Was wünschen die sich denn? Also das finde ich auch interessant. Wie wünschen die sich Hilfe im Umgang oder was sagen die? Was ist so, ja, deren Bedürfnis?
Die Jüngeren sind dann noch recht, die sind einfach happy, wenn sie es dann endlich überhaupt bekommen. Ja, das ist mal, das geht eigentlich immer recht, aber es ist dann eben, je älter sie werden, desto schwieriger wird der Konflikt dann oft auch. Und die sagen schon, sie wünschen sich eben da mehr Freiheit, sie wollen ihr Ding machen. Ich verstehe es auch, ja, also auch bei mir gab es ein gewisses Alter, in dem meine Eltern nicht mehr wussten, was ich alles mache und wo ich bin und mit wem und was und so, ja. Und das gehört irgendwo dazu. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, auch wichtiger Prozess, der eben zu diesem Jugendalter dazugehört, dass diese Form von Abnabelung auch irgendwo stattfindet. Und dadurch, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo es die Smartphones gibt, nimmt das eben da einen sehr großen Teil auch ein. Und
ach, du meinst, das nimmt ab quasi, ne? Oder? Weil ich finde, gerade in dem Punkt werden die Kinder ja, sehe ich, irgendwie ständig getrackt. Da die Eltern wissen ja eigentlich rund um die Uhr, wo die sind. Und das finde ich auch kritisch, ne? Also das, was Katrin vorhin sagte, Thema Vertrauen. Ich weiß gar nicht, ich muss bei meinem 16-Jährigen gar nicht wissen oder 17-Jährigen jetzt mittlerweile, wo der die ganze Zeit ist. Entweder ich vertraue dem oder ich vertraue dem nicht. Aber da habe ich schon das Gefühl, es ist ein starkes Problem des Loslassens der Eltern, oder? Und immer mit dem Argument, es könnte ja was passieren.
Ja, total.
Oder wie empfindest du das bei den Eltern?
Doch, empfinde ich genauso. Was ich schon auch immer feststelle und auch immer wieder sage, auch in den Elternabend, dass die Kinder in der realen Welt fast überbeschützt werden und in der Online-Welt eigentlich zu wenig geschützt werden. Ja, und dass auch da immer so dieses Abwägen von, okay, man will das Kind erreichen können und es muss ein Handy haben, denn es könnte ja passieren, dass ein Bus nicht kommt. Okay, verstehe ich noch. Ja, ich meine, in der Schule denke ich immer so, da ist ein Sekretariat, da braucht ein Kind kein Handy. Ja, also da hat ein Handy eigentlich nichts zu suchen. Bei Busfahren und so, okay, meinetwegen, das verstehe ich noch. Aber dann auch so, ja, das Kind muss ja immer erreichbar sein können und sich melden können. Das ist dann so, okay, was ist das? Die Angst, dass es entführt wird? Vielleicht, und wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Ja, heute hier so in so den Umfeldern, in denen wir leben. Im Vergleich zu den Gefahren, die ein Smartphone dann so alle mitbringt, ja, wo Cybermobbing an der Tagesordnung steht, pornografische Videos von Gewalt an Frauen, Kindern, alles Mögliche, Essstörungen, Depression, alles, ja, also das sind so viele Sachen, wo ich so sage, okay, einem das eigentlich bewusst, was man damit eigentlich für eine Tür öffnet.
Du sagst das auch gerade mit, Essstörungen und so, Depressionen. Ich kann auch berichten, also das wusste ich auch nicht, diese WhatsApp-Kanäle, die es gibt, da gibt es ja irgendwie ganz lustige, was weiß ich, von DM und Rossmann oder so. Die hat meine Tochter zum Beispiel. Aber dann ist es ja auch so, dass es eben auch WhatsApp-Kanäle gibt, auf die wird man eingeladen und da werden psychische Themen, das sind auch von teilweise psychisch kranken Mädchen, die können ja an sich nichts dafür, aber das wird dann verlinkt und auf einmal ist man in so einem Kanal, sage ich jetzt mal, wo man nur noch Mädchen sieht, die sich selbst verletzen. So. Ja. Das ist auch in einer Klasse passiert und dann nimmt das so eine Dynamik auf. Und das finde ich halt, das habe selbst ich gedacht, oh mein Gott, irgendwie, ne? Und das kann man auch nicht mehr verhindern. Das ist dann passiert. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, wir löschen den Kanal. Das hat ja was mit den Mädels gemacht, ne? Und die Gefahr, die sie weiß ich nicht, die sehen vielleicht, keine Ahnung, 2% der Eltern, mehr nicht, glaube ich. Das glaube ich. Und es ist ja noch nicht mal, dass die Kinder das so wollen, sondern die werden da so komisch reingezogen, ne? Und das finde ich schon.
Ja, und ich glaube, das ist eine viel größere Gefahr, ja, weil man da ja gar nicht mitbekommt, was passiert, als diese Angst, es wird jemand entführt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das so ein Quatsch. Wir wohnen hier in der Nähe von Kiel, eher ein bisschen kleiner, und es ist seit jedes Jahr zur gleichen Zeit, nämlich im Januar und Februar, kommt immer von der Schule so eine kleine E-Mail, irgendjemand hat angeblich jemanden um den Schulhof schleichen sehen. Und dann denke ich immer so, ja, dann müssen wir den Kindern jetzt erzählen, mal wieder, sie sollen, wie meine Eltern das auch schon gemacht haben, zu niemandem ins Auto steigen und immer zusammenbleiben und aufeinander aufpassen. Aber da wird immer das sehr überhöht, finde ich, diese Angst, oh Gott, die könnten entführt werden. Aber wie du schon sagst, dass sie sich Enthauptungsvideos bei YouTube angucken, obwohl sie, weil sie nicht erst 11 sind, darüber denkt dann immer gar kein Elternteil so richtig nach. Und das ist echt eine verkehrte Welt irgendwie auch, finde ich, ne? Also
ja, ist schon. Und auch, was auch leider ein Riesenthema ist, gerade in diesen Spielen,
Es
ist gang und gäbe, wirklich alle Kinder berichten mir das, dass das für die Kinder inzwischen völlig normal ist, dass die in den Spielen regelmäßig von fremden Personen angeschrieben werden. Dass sie keine Ahnung haben, wer das ist, und dass es sowohl laut Studien als auch Polizeiberichten deutlich belegt ist, dass die Pädokriminalität heute noch nie so hoch war, wie sie es jemals war. Mhm. Ja, gerade durch eben solche Chats in den Spielen, und diese Spiele haben alle Chats, ja, ist es natürlich wie Tag der offenen Tür. Man weiß ja, wer spielt solche Spiele, hauptsächlich eben Kinder. Und das ist für kranke, kriminelle Menschen, ich muss es einfach so als solches bezeichnen, leicht eins und eins zusammenzuzählen, ja, und zu wissen, naja, da kann ich eben sehr, sehr leicht mit Kindern in Kontakt kommen. Und ja, also das ist dort, wie gesagt, gang und gäbe, und dann dagegen die Wahrscheinlichkeit, dass da einmal jemand um den Schulhof läuft, einmal im Jahr, und dabei werden die Kinder aber täglich dort angeschrieben von Leuten und auch über die ärgsten Arten und Weisen natürlich auch da eine Beziehung zu den Kindern sogar aufgebaut. Also die haben ja ihre Masche.
Ich habe noch mal so ein bisschen eine speziellere Frage vielleicht. Inwieweit wissen wahrscheinlich die Jugendlichen dass diese Algorithmen quasi sie selber eigentlich ja bestimmen? Ist ja wie bei uns. Irgendwie, ich gucke einmal nach einem schwarzen Ballkleid, kaum wird mir das ja jetzt, bis ich irgendwann eins bestelle, und dann wird mir noch die Tasche dazu vorgeschlagen. Das ist ja harmlos, ne? Aber haben Jugendliche dazu Fragen oder verstehen die das eigentlich, dass sie dadurch manipuliert werden so?
So im jugendlichen Alter wissen die meisten schon, dass es das gibt und dass das auch so funktioniert. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass sie das wirklich stört oder dass sie sagen, ja, das ist jetzt irgendwie, will ich nicht oder finde ich irgendwie doof, ja. Irgendwie gehört es halt dazu, wenn wir mal ehrlich sind, wir akzeptieren es ja genauso auch einfach. Ja, ist halt irgendwie leider so, ja. Aber es ist in der Tat auch so, dass die Daten von den Kindern und Jugendlichen für die Unternehmen deutlich wertvoller noch sind als unsere Daten jetzt. Ja, also so diese ganzen Daten von Kindern zu sammeln, auch durch die Spiele, auch durch YouTube, ist insofern viel wertvoller, weil du so einen Mensch jetzt noch viel früher auch kennenlernst, ja. Noch viel früher und detaillierter ein genaues Profil von einem Menschen auch digital erstellen kannst und noch viel mehr verstehen kannst, was sind jetzt eigentlich die Interessen von so einem Menschen. Und das sind natürlich die Käufer und Käuferinnen von morgen. Ja.
Und da sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema auch, also KI vielleicht nochmal. Was, es ist ja auch gut, manche Sachen sind ja auch gut, ne? Geht ihr, also ich weiß nicht, ob du das eher bei deinem Lehrauftrag berichtest oder auch schon mit Jugendlichen, vielleicht, dass man auch fragt, Mensch, wobei nutzt ihr denn KI, und dann auch durchaus irgendwie Positives dazu sagt, kannst du vielleicht dazu noch was sagen, wo man merkt, irgendwie da hilft denen auch KI und ist nicht nur irgendwie so verschrien und schrecklich alles.
Ja, das ist sowieso was, worauf ich versuche immer sehr zu achten. Ich finde, wenn man gerade auch in solchen Gesprächen, auch mit den Kindern, auch wenn es die eigenen Kinder sind, wenn man immer nur sagt, wie schlimm das alles ist und was das doch alles mit uns macht und die ganze Zeit nur diese Leier abspielt, dann hören uns die Kinder nicht mehr zu. Ja, also das ist auch völlig normal. Das kenne ich auch noch von aus meiner Kinder. Da waren es andere Themen, klar. Aber man weiß irgendwann, okay, das nervt meine Eltern, dann rede ich auch wieder nicht mehr mit ihnen. Ja, das ist dann immer wieder so dieser Umkehrschluss. Und wenn man immer diese sehr negative Einstellung einnimmt, checken das auch die Kinder und Jugendlichen. Ja, und natürlich ist es trotzdem so, aber man muss auch die positive Seite betrachten und natürlich auch die Vorteile daraus ziehen. Und das ist bei KI genau dasselbe. Also ich bin auch generell sehr pro Technologie und Innovation, ja, gar keine Frage. Und gerade auch bei KI gibt's sehr, sehr hilfreiche Anwendungen, auch die gerade auch Kinder beim Lernen helfen können und so weiter. Und es gibt Kinder, bei denen ich schon das Gefühl habe oder die mir auch berichten, dass sie das auch sehr wertbringend einsetzen und dass sie verstehen, okay, hier kommt die KI auch an ihre Grenzen und so kann ich es nutzen. Ja, das sind aber die Kinder, die wirklich darüber aufgeklärt wurden und denen das beigebracht wurde. Und das ist halt der springende Punkt. Ja, aktuell passiert da in diesem Bereich eben einfach noch nicht viel, weil uns gerade auch die KI wieder völlig überrollt hat. Das ist auch einfach so, da kann man auch niemandem die Schuld geben. Ja, ich finde auch, man kann jetzt nicht auf einmal von den Schulen verlangen, ja, das muss doch jetzt alles schon längst wieder passiert sein. Wie? Also das dauert einfach, bis wir da auch die Strukturen geschafft haben. Aber deswegen halt hängt es dann wieder mehr am Elternhaus auch, ja, da auch die Kinder zu begleiten, zu erklären, wie funktioniert es eigentlich, was kann man Sinnvolles damit tun. Denn sie nutzen es sowieso, ja. Also das auch ganz klar. Jetzt so bei den weiterführenden Schulen, ab der 7. Klasse sagen mir die Kinder, dass sie alles nur noch mit KI machen.
Ja.
Da stehen wir heute schon, ja.
Ja. Und da finde ich es auch spannend, dass man eben dann auch versucht, nicht zu sagen, oh Gott, nee, mach's nicht, sondern dass man auch als Eltern, das ist anstrengend, ja auch gucken kann, okay, dann nutzt jetzt ruhig KI. Und wie gehst du danach vor? Wie kannst du jetzt einmal überprüfen, ne? Ist das überhaupt richtig, was da steht? Geht ja auch vielleicht so ein bisschen Fake-Inhalte erkennen, ne? Was ist da eigentlich überhaupt jetzt, ja, wirklich echt? Ist ja schon bei Bildern so. Man kann, also dieses, dass man immer wieder, ja, doch ein Misstrauen aufbaut und es immer wieder hinterfragt. Und das sage ich meinen Kindern schon auch oft. Glaubt das nicht immer alles sofort. Oder wenn ihr denkt, das stimmt ja so nicht, dann kann das gut sein, ne? Das ist, glaube ich, bei vielen, die gucken sich das an, denken, ja, ah, so ist das. Und dieses Hinterfragen, glaube ich, ist auch total wichtig bei dem Ganzen.
Und mich würde, also es mit der KI wäre auch meine Frage gewesen, weil du hattest ja anfangs schon geschildert, dass, also diese negative Sache, dass die Kinder die KI da als ihren besten Freund sehen, aber genau positive Sachen auch nochmal da irgendwie wichtig sind. Und inwieweit siehst du das denn jetzt positiv oder negativ, was denn jetzt so an den Schulen an, ja, ich sag mal, wieder ein bisschen Rückschritt passiert? Ich weiß nicht, wie es da ist, wo du herkommst, aber bei uns in Schleswig-Holstein ist es tatsächlich so, dass da jetzt ja wieder zurückgerudert wird. Also meine Kinder sind jetzt 17 und 14, also die Großen, und der eine hatte letztens dann mal schmunzelnd beim Essen gesagt, ihm wurde das Handy in der Schule weggenommen und er musste sich das dann im Sekretariat wiederholen. Das ist die ganzen letzten Jahre nicht passiert. Und der Große in der 11. Klasse hat ein iPad, schon seit der 10. oder so. Und jetzt kommen die Lehrer halt rein und sagen, so, das wird jetzt nicht mehr benutzt. Wir holen jetzt wieder die Bücher raus. Und dann sitzt man als Eltern da und denkt so, hä, aber warum denn? Also ich finde, das ist wieder auch so ein übertriebenes Verhandeln, oder? Also finde ich jetzt, aber ich weiß ja nicht, wie du das siehst.
Ja, das ist auch wieder so ein bisschen ein Austesten, glaube ich. So nehme ich das gerade wahr. Denn klar, irgendwie war dann so erstmal der Anspruch, okay, es muss irgendwie alles mehr digitalisiert werden und es muss den Kindern auch beigebracht werden und mehr in den Schulen und so weiter und Ausstattung mit iPads und diese ganzen Sachen. Wir haben das in anderen Ländern auch schon eigentlich so kommen sehen, ja, also gerade Dänemark, die nordischen Länder, die waren da ganz vorne an der Spitze dabei, die hatten ihr gesamtes Schulsystem schon komplett durchdigitalisiert, heißt, die hatten keine Bücher mehr, die haben alles nur noch am iPad gemacht Und die haben, ich glaube, es hat nicht mal 2 Jahre oder lass es 2 Jahre gewesen sein, sind die dieses System gefahren und haben dann komplett zurückgerudert. Da hat sich der Bildungsminister öffentlich bei der Bevölkerung entschuldigt. Das muss man sich mal vorstellen. Also fand ich irgendwie auch stark, so dass man das mal erlebt. Und hat wirklich gesagt, dass das eine Fehlentscheidung war, weil es ganz offensichtlich ist, dass das erhebliche Einbrüche in der Lernfähigkeit der Kinder hatte. Ja, dass die Grundkompetenzen enorm drunter gelitten haben. Die Basics, ja, Lesen, Schreiben, Sachen und auch, dass die Qualität des Unterrichts enorm gelitten hat und so, dass die halt zurückgerudert hatten, was ich dann sehr interessant fand und dachte, okay, vielleicht nehmen wir uns das hier auch an und schließen da vielleicht auch Schlüsse draus, aber ich glaube, wir müssen das selber auch noch lernen, so, weil es ist noch nicht so ganz hier angekommen, wobei ja, ich kriege das auch bei den ersten Schulen jetzt schon mit, die mit den iPads angefangen haben. Und wo auch die Lehrkräfte sagen, das klingt ja in der Theorie erstmal alles ganz gut, aber versuch das mal zu managen, wenn du da 25 Kinder hast mit 25 iPads, dann haben irgendwie 4 Kinder das Gerät nicht geladen, dann musst du erstmal die Ladekabel finden, sonst können die überhaupt gar nicht mitmachen, dann sind die Dinger nicht richtig eingestellt, kommt irgendein Update, musst du wieder 25 Geräte erstmal irgendwie auf den neuesten Stand bringen, muss dann noch, was ja auch am Handy genauso schwer ist, versuchen, sämtliche Seiten zu sperren, dass die nicht im Unterricht nebenbei YouTube schauen. Und du kannst selbst über Microsoft Teams kommst du in YouTube rein. Ja, also es gibt so viele Umwege und Teams nutzen ja viele Schulen, dass du eigentlich für jede Klasse einen eigenen IT-Administrator bräuchtest, um sicherzustellen, dass das funktioniert. Und das haben die Schulen natürlich nicht. Ja, meistens ist es ein Lehrer, der sich freiwillig meldet und sagt, okay, ich kümmere mich darum. Und das geht selten gut. Also es ist in der Praxis deutlich schwieriger umzusetzen, als man sich das, glaube ich, so vorgestellt hat.
Ja, krass.
Ja, finde ich auch spannend. Und auch, ich glaube, vielleicht kann man auch daraus ziehen, dass man diese Basics in der Grundschule und so einfach mit Zettel und Stift und Büchern am besten machen sollte und dann mal schauen. Ne? Man muss ja auch nicht immer alles auf alle beziehen irgendwie. Ich hätte noch, also wir sind jetzt auch schon fast 50 Minuten am Sprechen. Ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage. Was denkst du, wer trägt letztlich die Verantwortung für den Umgang mit Social Media für die Kinder? Also das werde ich schon auch oft gefragt. Und ich habe so meine Antwort, aber würde mich interessieren, was du da sagst.
Ja. Ich glaube, die Verantwortung liegt bei uns allen. Mhm. Ich glaube, es ist falsch zu sagen, das muss die Regierung machen und es muss jetzt ein Verbot kommen und dann wird alles besser. Ja, ich wäre schon dafür, das irgendwie mehr zu regulieren. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass nur das allein nicht reichen wird. Ich glaube, es braucht sowohl die Schulen, es braucht die Lehrkräfte, es braucht das Elternhaus, ganz, ganz wichtig. Die Kinder selbst, die auch bereit sind, ja, das zu lernen und mitzumachen und auch die Regierung irgendwo, wir als Gesellschaft. Das ist eben ja ein Teil unserer heutigen Menschheit, Evolution irgendwo, diese Technologien. Und das erleben wir ja auch nicht zum ersten Mal, dass neue Technologien irgendwie in unser Leben reinkommen. Ja, aber man muss halt diesen Umgang auch erstmal lernen und auch ein bisschen austesten, okay, was funktioniert und was nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht zu leicht zu sagen, es sind auch nur die Eltern oder es sind nur die Schulen oder nur die Regierung. Ich glaube, wir müssen da alle ran.
Ja.
Ja. Wie wäre denn deine Antwort, Katrin?
Nein, ja, so ähnlich. Also ich sehe schon auf jeden Fall, also auch alle, ich lege es ein bisschen mehr vielleicht noch bei den Eltern ab, weil ich denke, die sind nun mal am dichtesten an den Kindern dran. Und können vielleicht auch mit denen am besten irgendwie so in Beziehung, Kommunikation gehen. Da sage ich schon, also ich sag mal, die lassen ihre Kinder ja auch keinen Wein trinken oder nicht bei Rot über die Ampel laufen. So ein bisschen, also ich glaube, ich schiebe es ein bisschen mehr in die Schuhe der Eltern. Aber ich fand das jetzt super, also dass letztlich wir alle damit irgendwie den Umgang lernen müssen und dass es jetzt auch ein Patentrezept gibt. und auch nicht das richtig oder das falsch. Es gibt ja auch immer auch verschiedene Kinder, ne? Ich meine, manche Kinder, die haben halt auch ein höheres Suchtverhalten als andere, wie bei Erwachsenen, ne?
Mhm.
Und nee, fand ich aber eine sehr gute Antwort.
Aber so finde ich das, so sehe ich das eigentlich auch. Ich glaube halt tatsächlich, dass viel mehr Aufklärung für die Eltern stattfinden sollte. Das fehlt halt, ja. Weil ich sag mal, ja, in Stadtteilen oder was auch immer, wo die Eltern vielleicht vom Bildungsstand her gar nicht so sich das alles angucken, da denke ich manchmal, die müssten viel mehr aufgeklärt werden. Also ich meine, wie oft hat man das in der Praxis? Ja, dann sagt die Mutter, aber wieso, der spielt ja 8 Stunden Computer am Tag? Und dann sagt man als Kinderärztin, ja, aber das müssen Sie doch reglementieren. Ach ja, wie mache ich das denn? Und dann denkt man so, oh, okay. Also das ist ja wirklich das Einfachste. Und das ist ja meistens das Grundproblem, was manche schon gar nicht wissen, wie sie das machen sollen. Und da weiß ich nicht, ja, Regierung, Schule, ich habe keine Ahnung. Aber irgendjemand, Elternschule wäre vielleicht mal gut. Also wäre so eine Idee.
Ja, genau, das also finde ich auch noch einen guten Punkt. Ich glaube halt, die Eltern, die jetzt auch zum Beispiel zu dir, Laura, gehen für so ein Coaching, die sind sich des Problems bewusst, ne?
Bewusst, ja.
Die wollen einfach so ein paar Handlungsempfehlungen haben oder so. Aber es gibt einfach so viele, die sind sich des Problems nicht bewusst oder wollen nicht. Und da muss man eben gucken, dass man da auch dann doch von Schule, Regierung und so irgendwie solche, ja, Maßgaben oder so Regeln, Maßnahmen irgendwie findet, dass doch irgendwie alle Kinder so ein bisschen geschützt sind oder zumindest so, wenn ihr als Digitaltrainer sowas, finde ich, müsst es halt eigentlich an jeder Schule geben, ja nicht ständig, aber immer mal, und dass man vielleicht auch die Kinder, die zu Hause nicht drüber sprechen können über die schlimmen Inhalte, die nicht über ihr Leid sprechen können, weil ihnen auch gar keiner zuhört, weil sie einfach ruhig gestellt werden mit den Medien, dass die eben auch eine Chance bekommen, ne? Dass man denen einfach hilft. So. Mhm. Das finde ich schon, ja, wichtig.
Manchmal denke ich, vielleicht müsste es mehr Kampagnen geben. Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht. Also ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber wenn ich manchmal schon sehe, dass die Kinder im Kinderwagen, ja, die sitzen im Buggy und dann haben die dieses scheiß Handy in der Hand. Also das ist ja schon was, ja, da müssen Eltern eigentlich aufgeklärt werden. Irgendwie so, ja, Werbetafeln, ich weiß es nicht. Also.
Ja. Ja, total, absolut. Da müsste echt auch noch mehr kommen. Smarter Start setzt sich ja da auch sehr, sehr stark für ein. Das finde ich ganz toll. Eine super Initiative. Was ich so ein bisschen vielleicht auch noch so als, um die Eltern so, denen das so noch zuzusprechen. Es ist ja für die Eltern auch eine neue Erziehungsaufgabe. Mhm. Und das darf man, finde ich, immer nicht vergessen. Auch was ich eingangs gesagt hatte, dass ich den Eltern erstmal zeigen will, was sehen die Kinder da auch so alles. Das ist eben vor allem dem geschuldet, weil wir das und ich ja auch als Kinder selber nicht erlebt haben, weil es das einfach alles damals noch nicht gab. Und meine Hoffnung ist irgendwie so ein bisschen, wenn ich jetzt mir eine super positive Zukunft vorstellen darf, so mein Wunsch auch, wäre eigentlich, dass die nächsten Generationen einfach schon ein besseres Bewusstsein dafür haben, was da alles so ist, und dass die dann schon viel vorsichtiger daran gehen, weil sie halt wissen, wie es aussieht und wie es abläuft, ja. Und das ist halt jetzt gerade aktuell noch nicht so da, weil es auch neu ist, ja. Mhm. Ich meine, Rauchen war früher auch überall erlaubt, ja. Da hat keiner was gesagt, in Flugzeugen, überall in den Arztpraxen, glaube ich sogar, bis es dann irgendwann hieß, naja, gut, okay, ist vielleicht nicht so gut, müssen wir jetzt mal. Und jetzt inzwischen ist es halt gang und gäbe, ja. Das weiß auch jeder Erwachsene. Und ich glaube, so ist es mit den sozialen Medien jetzt auch. Und das ist meine Hoffnung, dass sich das vielleicht so auch ein bisschen entwickelt und wir da alle schärfer draufschauen und ein besseres Bewusstsein für entwickeln. Und dann habe ich noch einen Tipp oder vielleicht so, ja, so Empfehlung auch, weil ja bestimmt hier auch viele Eltern zuhören und wir auch schon über dieses Thema Gespräch und Verbindung schaffen gesprochen haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu wissen, dass es den Kindern schwerfällt, das echte Leben und das digitale Leben voneinander zu trennen oder das so einzuordnen überhaupt. Heißt, oft redet man ja, auch gerade vielleicht nach der Schule, kommen die Kinder heim und man fragt dann so, ja, wie war es in der Schule heute? Ja, so die Standardfrage. Und oft nervt das die Kinder dann auch schon, diese Frage, da kommt dann nicht so viel zurück. Ja, deswegen auch da so ein bisschen meine Empfehlung, ganz spezifisch auch mal zu fragen, hey, wie lief's denn heute in der Online-Welt? so ungefähr, im Sinne von, dass man auch mal fragt, was haben die Kinder da heute so erlebt? Ja, was habt ihr denn heute so geschrieben im Klassenchat? Oder man kann auch so einsteigen, dass man davon erzählt, was man selber heute gesehen hat in den sozialen Medien. Ja, gerade wenn so Ereignisse, ich meine jetzt Epstein-Files zum Beispiel, ja, ist ja überall alles geflutet davon. Und auch das kriegen gerade ja auch Jugendliche mit. Und da wird dann aber eher weniger drüber geredet und da kommen die auch selber weniger drauf. Aber man kann so ins Gespräch kommen, ja, und so immer im Austausch sein, denn das ist gerade ab diesem jugendlichen Alter die beste Möglichkeit, die man hat, ein vertrauensvolles Gesprächsbindung zu haben und danach zu fragen, dass man irgendwie mitbekommt, wo die Kinder so unterwegs sind, was sie beschäftigt.
Ja, das ist echt ein guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Ja, ja. Super.
Ja. Ja, danke, Laura. Fand ich jetzt auch. Das waren super Schlussworte. Ja, inspirierend nochmal. Auf der Sicht habe ich es noch gar nicht gesehen. Und ich glaube, viele Eltern nicht. Also die Eltern, die in meinem Alter sind, nicht, glaube ich.
Ja.
Nee, es hat total Spaß gemacht. Und ich denke mir auch, vielleicht wiederholen wir sowas. Manchmal machen wir das ja in einem halben Jahr oder Jahr nochmal und gucken, wie sich das so entwickelt hat. Ja, also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier heute unser Gast warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
Sehr, sehr gern. Ich komme gern wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht's weiter und wir freuen uns über dein Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.